an die Maria. Die stand ja auch vor dem Kreuz. Und der Herr Jesus war ja der Älteste. Er hatte mindestens 6 Geschwister gehabt, Halbgeschwister. Und er war ja der Älteste. Und als Ältester muss man für seine Familie sorgen. Ist aber jetzt sind die genauso. Und der Herr Jesus hat noch für seine Mutter gesorgt am Kreuz. Er hat ja gesagt, Johannes, sieh, das ist deine Mutter. Ne? Und Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und an dem Tag nahm der Johannes sie auf und sorgte für sie. Schon gewaltig, der Herr Jesus, der so gelitten hat, voller Schmerzen war, dass er noch gesorgt hat für seine Mutter. Wisst ihr, wir haben ja heute Pfingsten. Und am Pfingsten, da hat ja Gott seinen Heiligen Geist gesendet. Und der Heilige Geist ist ja die Kraft Gottes. Er ist eine Person. Ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Herr Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, bleibt so lange in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist bekommt, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Ja? Ohne seine Kraft hätten sie das gar nicht gekonnt. Und wir haben heute in der 2. Stunde, als ich in meiner Gemeinde war, da haben wir die Pfingstpredigt gelesen von Petrus. Und Petrus, der hatte ja Angst, ne? Der ist ja weggelaufen. Der hat den Herrn Jesus verleugnet. Aber als der Heilige Geist über sie kam, da hatte er Mut, Freimut zu predigen. Und dann ist er rausgegangen und hat ihm das klare Evangelium gesagt. Ja? Hätte man nie erwartet von Petrus. Er hat das in der Kraft Gottes getan. Und wisst ihr, mir ist vor vielen Jahren ein Wort groß geworden, wo der Herr Jesus mal gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, da sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Bruder hat mal in meiner Gemeinde gepredigt über diesen Weinstock. Und mein Sohn war dabei, der war damals 7, 8 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, Romano, hast du überhaupt das verstanden, was der da überhaupt da oben gesagt hat? Da sagt er, ja. Ja, was hat er denn gesagt? Und er hat die Predigt in einem Satz erklärt, dranbleiben an Jesus. Das stimmt, ne? Dranbleiben an Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch ich kann ohne den Herrn Jesus nichts tun heute für euch, wenn er mir nicht hilft. Also wir sind abhängig von ihm und von seiner Kraft. Ja, er ist unsere Hilfe und er ist unsere Kraft und wir brauchen die täglich als Christen. Sei ein lebendiger Fisch und schwimme gegen den Strom. Viele kennen ja dieses Lied, ne? Was ist denn leichter, gegen den Strom zu schwimmen oder mit dem Strom? Natürlich mit dem Strom. Ne? Gegen den Strom ist immer schwierig. Aber wir sind ja Gotteskinder, also müssen wir gegen den Strom schwimmen. Und das ist ganz schön anstrengend. Da kommen viele Verführungen, viele Versuchungen auf uns zu. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute über das Thema Verführung und Versuchung sprechen. Und ich möchte dazu die Geschichte vorlesen, nicht aus dem Matthäus-Evangelium, wie das meistens so macht, sondern ganz bewusst aus dem Lukas-Evangelium, weil da gibt es einen Vers, der ist sehr interessant. Und ich lese das aus Lukas Kapitel 4 ab Vers 1. Lukas Kapitel 4 ab Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er doch Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben im 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht allein vom Brot allein, sondern vom Worte Gottes. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben im 5. Mose 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so werf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, 11 bis 12, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, im 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Wisst ihr, wenn man das so liest, dann denkt mal, naja, der Herr Jesus ist einmal versucht worden und dann war es das. Ne? Deswegen lese ich das ganz bewusst aus dem Lukas-Evangelium, weil das steht nicht im Matthäus-Evangelium. Der letzte Vers, da steht, er wich eine Zeit lang. Das heißt, der Herr Jesus, der wurde immer wieder versucht und verführt. Der Teufel hat es immer wieder versucht. Aber wir wissen, ja, dass der Herr Jesus keine Sünde kannte und wusste. Er wurde letztendlich zur Sünde gemacht am Kreuz. Aber er hat nie eine Sünde begangen. Er war hundertprozentig Mensch, aber er war auch hundertprozentig Gott, aber ohne Sünde. Der Teufel hat immer wieder versucht, den Herrn Jesus zu Fall zu bringen. Aber er hat es nicht geschafft. Und wenn man das so liest, finde ich ganz besonders frech vom Teufel, dass er sagt, ja, er hat ihn ja auf dem hohen Berg gestellt, hat ihn alle Herrlichkeiten der Welt gezeigt und hat gesagt, das gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Da habe ich so gedacht, guck mal, wie frech. Echt, so wirklich frech, ne? Also, wenn du mich anbetest, kriegst du all das. Wir wissen ja, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Er regiert. Er ist ja der Chef. Und wenn man sich die Menschheit anguckt, dann merkt man auch, dass die Menschheit mehr sich beeinflussen lässt vom Teufel als vom Herrn Jesus. Wäre schöner, wenn es umgekehrt wäre. Und da habe ich so gedacht, guck mal, wie frech, der zeigt ihm die Herrlichkeit, ja? Und das gebe ich dir alles, wenn du mich anbetest. Und dann, was mich noch beeindruckt hat, er führt ihn raus aus Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Der Tempel, der war ungefähr, man schätzt so 45 Meter hoch. Also über 40 Meter. Und dann stellt er ihn auf die Zinne des Tempels. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie hat er das geschafft, den Herrn Jesus auf die Zinne des Tempels zu stellen? Gut, er hat ihn da rausgeführt. Da habe ich so gedacht, vielleicht hat er ihn genommen und in einen Augenblick dahingestellt. Zack. Aber er hat ihn wahrscheinlich rausgeführt. Hat er ihn in den Tempel hineingeführt. Vielleicht gab es da eine Treppe hoch. Und irgendwie hat er das geschafft, ihn auf die Zinne des Tempels zu stellen. Das fand ich schon beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Und dann sagt er, ja, schmeiß dich runter und es steht ja geschrieben, ne? Die Engel werden dich tragen. Was lernen wir? Der Teufel kennt sich sehr gut in der Bibel aus. Der kennt sich sehr gut aus. Er kommt mit dem Wort Gottes. Der Herr Jesus kommt natürlich auch mit dem Wort Gottes. Aber der Teufel ist ein sehr guter Theologe. Ich bin fest überzeugt, der kennt sich besser aus in der Bibel als du und ich. Nur wisst ihr, das, was er nicht weiß und was er nie erfahren will, es gibt ja so ein Wort in der Bibel, dass die Engel begehren zu schauen. Und das können die nicht. Wir, die wir den Heiligen Geist haben, ja, der Heilige Geist ist ja gekommen einmal, um die Menschheit zu überführen von ihren Sünden. Und dann heißt es, uns sie zu lehren in aller Wahrheiten. Und da du den Heiligen Geist hast und ich den Heiligen Geist habe und die Bibel lesen, ja, schließt Gott durch seinen Heiligen Geist sein Wort auf. Das heißt, wir können sein Wort verstehen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Der Teufel, der ist ein guter Bibelkenner, der kennt sich sehr gut aus, aber er weiß letztendlich gar nicht, was das bedeutet, wie schön das ist. Da haben wir einen großen Vorteil. Und doch ist er ein großer Theologe. Also er kennt sich sehr gut aus. Und wenn wir das so sehen, ja, der Herr Jesus, der Teufel wollte den Herrn Jesus verführen und versuchen, er wollte ihn zu Fall bringen. Der Herr Jesus war ganz Mensch, ja, er hatte 40 Tage und Nächte gefastet, nichts gegessen. Ja, jetzt stell dir mal vor, du wärst in der Wüste und da kommt der Teufel und sagt, Mensch, hier hast du was zu essen. Du kannst es doch, mach doch. Der Jesus hätte das machen können. Stell dir mal vor, der Teufel würde kommen heute Nacht zu dir mit 1 Million im Koffer. Sieht gut aus im Anzug. Mach den Koffer aus. Guck mal, das ist 1 Million. Ja, brauchst nur unterschreiben. Die Million gehört dir. Ich weiß nicht. Ob man da nicht Ja sagt vielleicht. Es ist schon beeindruckend, da ist der Herr Jesus auf dem hohen Berg, sieht die Herrlichkeit von der Welt. Aber wisst ihr, Das konnte den Herrn Jesus gar nicht beeindrucken. Der Herr Jesus ist ja von zu Hause gekommen, er ist vom Himmel gekommen. Der Herr Jesus hat mal gesagt, Vater, ich will, und das war das einzigste Mal, wo der Herr Jesus gesagt hat, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, also die Jünger, damit bist du auch, und ich auch gemeint, wir sind ja auch Jünger, die du mir gegeben hast, dass die bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Guck mal, der Herr Jesus will, dass wir eines Tages bei ihm sind, und er bereitet ja uns auch eine Stätte vor, eine Wohnung, weil er will den Himmel mit dir teilen. Er will die Herrlichkeit, die er hat verlassen, um unser Willen, die will er dir schenken, die will er dir zeigen. Wisst ihr, das ist doch viel gewaltiger als das, was der Teufel hier anbietet. Gott sagt einmal im Neuen Testament, dass die Welt vergeht mit ihrer Lust. Ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Das ist alles vergänglich, was der Teufel anbietet. Das ist vielleicht für den ersten Moment schön und interessant und verlockend. Aber es ist alles vergänglich. Das, was der Herr Jesus uns gibt, das ist ewiglich. Und ich will euch einfach mal Bereiche aufzeigen, wahrscheinlich gibt es auch noch viel mehrere, die, als ich jetzt zeige, aber das sind so Bereiche, wo ich gemerkt habe, wo der Teufel dich und mich verführen und versuchen will, auch heute. Und ich habe festgestellt, dass der Teufel in allen Lagen vertreten ist. Er ist ja der Fürst der Welt. Und da habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht, wo verführt und wo versucht der Teufel uns? Wo hat er die Möglichkeit, dich zu verführen? Die meisten von uns haben sicherlich einen Fernseher. Ja, ich habe auch einen Fernseher. Aber da gibt es auch Sachen, wo wir ganz genau wissen als Christen, das dürfen wir uns nicht angucken. Und der Teufel sagt, ach, guck dir das doch an, ist doch nicht so schlimm. Und die Gefahr besteht wirklich, dass wir uns Sachen angucken, wo wir hinterher wissen, Mensch, das war nicht richtig, was ich mir da angeguckt habe. Und der Teufel schafft das. Durch einen Fernseher, durch Programme, dich zu verführen, zu versuchen, dass du dir das den Quatsch anguckst. Obwohl du ganz genau weißt, du darfst dir das eigentlich nicht angucken. Aber der Teufel ist so stark, dass er dich verführt, dass er dich zu Fall bringt und dann guckst du doch den Quatsch an. Wisst ihr, ich gucke ja auch Fernsehen, aber man muss schon aufpassen, was man guckt. Ich gucke zum Beispiel gerne Dokumentation. Ja? Da gibt es auch Bibel-TV zum Beispiel. Aber selbst auf Bibel-TV gibt es Sachen, die gar nicht gut sind. Da habe ich mich selber gewundert. So ein Sender kostet ja viel Geld. Ich sag mal 50%, ja, 50% ist gut, was man da anguckt. Da gibt es auch gute Sachen. Aber da gibt es auch ganz, ganz viel, wo ich sagen würde, also das würde ich nicht reinnehmen. Da predigen die Katholiken zum Beispiel, ja. Da werden Filme gezeigt, da werden Sachen gezeigt. Und wisst ihr, da habe ich so gedacht, guck mal, die merken gar nicht, dass der Teufel ein Sponsor ist. Ich weiß nicht, ich würde doch nicht alles, das ist kein reiner Sender, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann doch nicht alles mit reinnehmen, nur damit der Sender funktioniert. Weiß nicht, ich finde das gut, dass es Bibel-TV gibt und das Evangelium dadurch weitergesagt wird, aber da ist viel, was nicht in Ordnung ist. Der Fernseher, ich weiß nicht, was du dir immer anguckst. Also da müssen wir viel aufpassen. Es gibt ja auch viele Kindersendungen. Als ich noch ein Kind war, wisst ihr was, da habe ich gerne Pippi Langstrumpf gesehen. Pippi Langstrumpf, glaube ich, gab es einmal in der Woche nur. Und ich habe mich immer gefreut, wenn der Pippi Langstrumpf kam. Oder da gab es mal Pinocchio oder was gab es noch? Flipper, Carlson auf dem Dach. Ja, oder ach, da gab es einige Märchen oder Biene Maja, ne? Aber das waren so Märchen, wo ich sagen würde, das ist noch vertretbar. Ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist noch okay. Aber wisst ihr, wenn ihr heute die Kiste anschaltet und Kicker sieht oder Super RTL, der geht ja 24 Stunden, sogar die ganze Nacht durch, da gibt es viele Filme für Kinder, die mystisch sind, die okkult sind. Mein Sohn hat mal was angeguckt und dann habe ich gesagt, Romano, was guckst du dir da überhaupt an? Boah, also ich finde das nicht schlimm, Dada. Ja, aber das kannst du doch nicht angucken, das ist doch nicht in Ordnung. Also Kinder finden das nicht schlimm. Aber du weißt ganz genau, dass es nicht in Ordnung ist, wenn das Kind das sieht. Und so gibt es viele, sogar in dem Kinderprogramm, gibt es viele Kinderfilme, die nicht gut sind für die Kinder. Da muss man auch schon aufpassen. Gut, jetzt kannst du nicht dein Kind von morgens bis abends kontrollieren und bewachen und so weiter. Und das wäre auch Quatsch, ja. Aber man kann schon einiges steuern und man sollte schon erziehen und auch aufpassen und sagen, Junge, das ist nicht gut für dich. Und wenn du ein Kind Gottes bist, schon erst recht nicht. Du kannst es letztendlich nur sagen und für ihn vor allen Dingen beten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir für unsere Kinder beten. Dass wir uns verpflichten, uns unser Leben lang für die Kinder zu beten. Weil die Kinder werden auch verführt und versucht. Da kannst du dein Kind noch auf eine christliche Schule schicken. Das ist alles schön und gut, ne? Kannst dein Kind noch so toll und christlich erziehen. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Aber er wird auch an ein Kind herantreten. Deswegen ist es wichtig, dass du für dein Kind betest. Also der Fernseher. Wenn du damit umgehen kannst, super. Wenn du damit nicht umgehen kannst, schmeiß es lieber raus. Also versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht gesetzlich sein oder so, ne? Aber man muss schon aufpassen, was für Sachen man sich da anguckt im Fernsehen. Das ist zum Beispiel ein Mittel, was der Teufel gebraucht, um uns zu versuchen. Das zweite ist, ich weiß ja nicht, was du liest. Es gibt ja viele Bücher. Und früher gab es ja, vor vielen Jahren ist ja, das kennt ihr alle, Harry Potter rausgekommen. In den Kinos. Und die Frau, die das geschrieben hat, das war ja eine ehemalige Lehrerin. Und da gab es mal so einen Film allein über sie. Und das habe ich mir mal angeguckt, wie das überhaupt entstanden ist, Harry Potter. Und da hat sie geschrieben ohne Ende. Sie wurde oft abgelehnt. Keiner wollte sie haben. Und dann hat sie doch den Durchbruch geschafft. Also Teufel hat sie dabei geholfen. So sehe ich das. Und dann wurde sie mal gefragt, sagen Sie mal, gute Frau, wie sind Sie überhaupt an dieses Buch gekommen? Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Wie sind Sie überhaupt an diesen Gedanken gekommen? Und dann hat sie gesagt, das war so, als wenn jemand mir das eingegeben hätte. Und wisst ihr, und das glaube ich ihr sogar, weil wir wissen, dass der Teufel die Gedankenwelt, nämlich deine, beeinflussen kann. Das habe ich schon mal gesagt hier. Alleine wenn du merkst, du willst beten in Ruhe, dann schießen dir plötzlich Gedanken durch den Kopf, ne? Das habt ihr bestimmt alle schon mal gemerkt. Deswegen bete ich immer, Herr Jesus, bewahre meine Gedanken jetzt in dir, weil ich ganz genau weiß, der Teufel kommt gleich und erinnert mich an dieses oder an jenes und sagt, tu doch erstmal das oder jenes, nur mich, um vom Beten abzulenken. Und gerade bei der Anbetung, da ganz, ganz besonders, weil das kann er überhaupt nicht, wenn wir ihn anbeten. Und dieses Buch hat ja wirklich, ist ja weltberühmt geworden, ja? Also das heißt, der Teufel ist nicht nur ein Regisseur, sondern er ist auch ein Schriftsteller. Er schreibt Bücher. Dann besucht er auch sogar die Musik, habe ich festgestellt. Rockmusik, ja? Da lassen sich so viele Menschen beeinflussen. Leider auch in der christlichen Welt. Da gibt es so viele christliche Veranstaltungen und ich finde zum Teil die Charismatischen die sogar sehr schön, muss ich sagen. Da gibt es wirklich schöne, ruhige Lieder, gefällt mir auch. Aber man stellt leider fest, dass die Jugend heute, dass man die gewinnt mit der Musik. Die lassen sich so beeinflussen von der Musik, letztendlich kommen sie nur wegen der Musik und nicht wegen dem Wort Gottes. Und was hören wir für Musik? Wir machen ja selber Musik, ja, ich mache ja auch Musik. Aber was hörst du für Musik? Ist das gut, was du hörst? Ihr kennt doch alle dieses Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, was du hörst, ne? Kleines Ohr, was du hörst, was du sagst, was du glaubst, wohin du gehst, was du tust. Ich bete das auch, Herr Jesus, bitte pass du auf mich auf. Pass auf, das, was ich sehe, was ich sage, was ich höre, was ich glaube, wohin ich gehe, was ich tue. Ich bete jeden Morgen, Herr Jesus, bevor ich in den Tag gehe, gib mir heute die Kraft, gegen alle Verführungen und Versuchungen, die heute kommen, zu widerstehen. Weil ich ganz genau weiß, ohne ihn schaffe ich das gar nicht. Also die Musik. Und dann ist er sogar ein Theologieprofessor, der Teufel, habe ich festgestellt. Jeder, der Theologie studiert, auf der Universität und Pastor werden will und in die Kirche will irgendwann, der muss sich mit der kritisch-historische Theologie auseinandersetzen, liberale Theologie. Ich weiß noch, als ich auf der Schule war, sagte mein Studienleiter, der Herr Bernig, sagte mal, als ich noch studiert habe mit meinem Freund, da saß der unterm Baum und hat geweint. Wieso hat er geweint? Der hat geweint, weil er gesagt hat, die haben mir meinen Glauben genommen. Wisst ihr, da gehst du als junger Christ auf die Universität, willst Pastor werden, ne? Ich finde das gut, dass es Pastoren in der Kirche gibt. Das ist heute ganz wichtig. Nur die gläubigen Pastoren haben ein großes Problem heute in der Kirche. Wenn du das klare Evangelium sagst, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Ich habe das selber erlebt, damals bei uns in der Kirche. In Sprötzel. Da musste der Pastor auch gehen. Weil er gesagt hat, ihr braucht eine Beziehung, ihr braucht keine Tradition. Und er ist ein Theologieprofessor. Und du musst dich mit dieser Theologie auseinandersetzen. Da wird zum Beispiel gesagt, ja, Jesus ist nie auferstanden. Da wird die Bibel wirklich total komplett auseinandergepflückt. Jesus ist nie auferstanden, das war nur eine Erfindung der Jünger, damit das sich schöner anhört. Ja. Und alles Quatsch sozusagen, Wunder gab es nie. Und da kannst du als junger Christ, wenn du gerade jung bekehrt bist, unsicher werden. Ich bin auch mal über eine Sache unsicher geworden, als wir das Thema Sakramente hatten, Taufe. Ja, ich habe mich ja auch nochmal die Großtaufe mitgemacht, bin ja als Kind getauft worden. Und ich habe mich aber zu wenig mit der Taufe beschäftigt und ich war so unsicher. Und als unser Studienleiter, die sind ja überzeugt von der Säuglingstaufe, die gläubigen Pastoren, da hat er mich so unsicher gemacht, dass ich überlegt habe, boah, habe ich vielleicht einen großen Fehler jetzt gemacht, dass ich mich nochmal taufen lassen habe? Und dann habe ich mich aber mit beschäftigt und habe gemerkt, nein, es war kein Fehler. Ne? Erst kommt der Glaube und dann kommt die Taufe. Aber wenn man sich zu wenig damit beschäftigt, wärst du ganz schnell unsicher. Und deswegen, wenn das nicht unser Fundament ist, das Wort Gottes, wenn du nicht darauf stehst und dann kommt eine Irrlehre, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Deswegen ist es wichtig, dass wir darauf stehen. Ja, dass wir uns festhalten an den Herrn Jesus und an sein Wort. Und der Teufel schafft das, ja, als Professor für Theologie. Es gab mal eine, ich weiß nicht, ob die noch lebt, Eda Lindemann, die hat ein Buch geschrieben, Wahrheit oder Fälschung. Sie war mal eine Theologieprofessorin und war ungläubig. Die hat überhaupt nicht an den Herrn Jesus geglaubt. Die hat gelehrt genau diese Theologie, war überzeugt davon. Bultmann und Fuchs, das waren die großen Theologen. Das waren ihre Lehrers und sie war überzeugt davon, bis sie zum lebendigen Glauben gekommen ist. Und dann hat sie dieses Buch geschrieben und hat diese Theologie in diesem Buch widerlegt. Hat sogar geschrieben, so wie Paulus, schmeißt alle Bücher, die ich vorher geschrieben habe, weg in den Müll. Fand ich sehr respektvoll, dass sie gesagt hat, meine Bücher schmeißt weg, weil sie erkannt hat, dass das alles Blödsinn war. Sie hat selber so einen Quatsch gelernt. Und jetzt, und deswegen schenke ich diese Bücher, schenke ich gerne Religionslehrer oder Theologen oder Professoren, damit sie ja vielleicht dadurch erkennen, ja, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da lernen, dass das falsch ist, dass Jesus die Wahrheit ist. Da gibt es viele Feste, Halloween. In Buchholz bei uns, ja, wo ich wohne, ist eigentlich jetzt mittlerweile eine große Stadt geworden, früher war es ein Dorf. Und Halloween, das war überhaupt bei uns gar nicht so ja, gefragt. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber wisst ihr, das ist sehr erschreckend. Im Moment gibt es ganz, das wird ja immer schlimmer. Wir wohnen ja in so einem Haus und mein Romano, der war damals noch ein bisschen kleiner. Und jetzt gehen die Kinder rum mit ihren Tüten. Ja, und die Kinder, die können ja noch nicht mal was dafür. Die wissen ja eigentlich gar nicht, was darf man gar nicht verurteilen. Die tun das ja in Unwissenheit im Grunde genommen. Und dann kommen diese Kinder. Und wisst ihr, ich habe so gedacht, oh, was sage ich denn jetzt? Jetzt muss ich dir ein bisschen Bescheid sagen, das ist nicht richtig. Und so, ne, habe ich so gedacht. Ne? Oh, habe ich gedacht. Und dann sagte der Romano, da, ich gehe jetzt raus und sag dir was. Oh, ja, mach das, gut. Ich bin froh, dass der das gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich falsch verhalten. Ne? Vielleicht wäre ich zu streng gewesen oder so, ich weiß es nicht. Und dann ist er rausgegangen und wisst ihr, was der gesagt hat, der Romano? Ihr Lieben, wir feiern dieses Fest nicht. Wir glauben an den Herrn Jesus. Und dann sind die gegangen. Boah, habe ich gedacht, guck mal, der hat das so liebevoll gesagt. Ich hätte das vielleicht gesagt, Leute, hört mal zu, das ist alles Quatsch, was weiß ich. Und der sagt das so freundlich. Und dann kam er zu mir und sagte, Tata, jetzt machen wir was. Da habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir ein Schild. Okay, dann machen wir ein Schild. Und dann hat er gesagt, nimm einen Stift, ja, mal ein Kürbis. Okay, mal ich einen Kürbis, mal ich einen Kürbis hoch. So, und jetzt streich den durch. Ich mache ein Kreuz, streiche ich durch. Und was soll ich jetzt? Ja, ich schreibe so. Und dann habe ich noch einen christlichen Spruch. Wollte er, dass ich was schreibe, dass wir nicht das feiern und so weiter. Und das hängen wir jetzt an der Tür. Ja, habe ich das gemacht und habe das jedes Jahr daran gehängt. Und ja, die sind auch nicht mehr gekommen. Die kommen auch heute nicht mehr. Ja, die Feste, die werden immer schlimmer. Der Teufel feiert seine Feste. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo der Teufel auch versucht. Das sind die Nahtoderfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Gibt es ja Menschen, die sagen, sie waren tot. Und die waren vielleicht auch sogar tot. Hatten einen Herzstillstand. Und dann hört man ja immer wieder, dass sie dann sagten, ja, ich habe gesehen, wie ich aus meinem Körper rausgegangen bin und habe gesehen, wie die Ärzte da rumgedoktert haben. Und viele sagen sogar, sie sind dann weiter in den Himmel und dann sahen sie einen Tunnel. Und dann sind sie durch diesen Tunnel gegangen und zu einem wunderbaren Licht, der hat Wärme gegeben und das war so schön und so herrlich. Dann sind sie wieder zurückgekommen. Und dann sagen diese Menschen, so, jetzt weiß ich, dass es nach dem Tod ein Leben gibt. Ich brauche ja gar keine Angst haben. Ich weiß ja, wenn ich sterbe, bin ich im Himmel. Ja. Aber was hat denn der Herr Jesus gesagt zu Nikodemus? Hat er nicht gesagt, du musst wiedergeboren werden, ja, du musst ein neuer Mensch werden, du musst dich bekehren, um in das Reich Gottes zu kommen? Fleisch und Blut kann das nicht. Ja, du musst dich bekehren, um in den Himmel zu kommen. Und wer diese Nahtoderfahrung macht, der ist ja sicher, dass er dann dahin kommt. Und was ist denn der ganze Trick an der Sache? Er wiegt diese Leute, die sowas erleben, und ich glaube auch, dass sie sowas erleben, er wiegt diese Leute in Sicherheit und sagt, mach dir keine Sorgen nach dem Tod, ja, kommst du dahin. Und was verschweigt er? Die Bekehrung. Das ist ein Trick. Als wenn du automatisch nach dem Tod in den Himmel kommst. Und das ist eben nicht so. Der Herr Jesus sagt, ja, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst Buße tun. Und dann gibt es natürlich auch Alkohol und Drogen, wo die Menschen gebunden sind. Das ist auch so eine Sache, wo der Teufel Macht hat. Schrecklich. Also ihr seht, in wie vielen Bereichen der Teufel am Werken ist. Also in allen Bereichen im Grunde genommen. Aber wie können wir jetzt den Teufel widerstehen? Da muss man sich mit Epheser 6 eigentlich beschäftigen, mit der Waffenrüstung Gottes. Ja? Aber das Wichtigste ist, glaube ich, das Gebet. Dass wir sagen, Herr Jesus, ja, ich schaffe es ohne dich nicht. All die Verführung, all die Versuchen zu widerstehen. Das schaffe ich nur mit dir. Wenn der Teufel zu mir kommt, dass ich sage, nein, ich mache das nicht. Ich gucke mir nicht diesen Quatsch im Fernsehen an. Ich höre mir nicht diese blöde Musik. Ja? Oder ich glaube nicht diese Theologie, sondern ich halte mich daran fest, auch wenn der Professor noch so gut unterrichtet. Ja? Ich will mich nicht davon beeinflussen. Das geht hier rein und dann geht das aber ganz schnell wieder raus. Und hat hier darf sich gar nicht festlegen in meinem Herzen. Ich will gegen den Strom schwimmen, aber das ist schwierig. Das schaffen wir nicht ohne den Herrn Jesus. Und wisst ihr, ich will einfach mal zeugnishaft sagen, wie ich das erlebt habe, wie ich gefallen bin. Ich habe mich ja als Kind damals bei Schwester Gertrud bekehrt auf einer Freizeit. Da habe ich mich echt bekehrt und bin ein Gotteskind geworden. Und für mich war immer schon als Kind und als Jugendlicher das Größte, dass ich wusste, dass der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen. Ich habe ihn in meinem Herzen. Er ist mein Ein und Alles. Aber wisst ihr, ich habe auch gar nicht danach gelebt. Ich war total ungehorsam. Ich habe Sachen als Christ gemacht, die hätte ich nie machen dürfen. Ich bin auch gerne in die Diskotheken gegangen, habe gerne getanzt, habe auch gerne mal einen getrunken. Nicht, dass ich Alkoholiker war und wenn ich mal getrunken habe, war das sehr selten. Aber ich habe oft nicht aufgepasst und dann habe ich einen zu viel getrunken. Ich weiß noch, mit meinem Cousin sind wir in die Kneipe gegangen, haben uns einen gebechert, haben fast zwei Whiskyflaschen leer gemacht. Und weißt du, wenn du da so sitzt, ne, und du unterhältst dich und alles so schön und du fühlst dich überhaupt gar nicht, hast nicht den Eindruck, dass du betrunken bist. Und dann gehst du vor die Tür und dann machst Bums, dann kriegst du einen vom Kopf durch die Luft oder so. Und dann krabbelst du auf einmal auf allen vier und lachst dich kaputt. Und das als Christ. Und das ist öfters mal so vorgekommen. Und dann habe ich natürlich auch geraucht. Ich weiß, viele rauchen von euch. Und glaubt mir, ich zeige bestimmt nicht mit dem Finger auf euch. Da muss ich als Erstes bei mir zeigen. Und ich weiß, wie schön das ist, eine schöne Zigarette zu zu rauchen. Und gerade so nach dem Essen, ne? Ich habe auch gerne mal Pfeife geraucht. Und wenn wir geangelt haben, haben wir gerne mal eine dicke Zigarre geraucht, wegen den Mücken. Eine schöne Zigarette, das ist schon was, oh, das ist schon was Schönes. Ja. Aber wisst ihr, warum ich aufhören wollte? Und überlegt mal, denkt mal darüber nach, ob es vielleicht auch ein Grund für dich wäre, aufzuhören. Muss man auch wollen. Ich wusste, das ist nicht in Ordnung. Jetzt steht nicht in der Bibel, dass Rauchen Sünde ist. Und wisst ihr, doch ist es eine Sünde. Und wisst ihr, warum? Weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Das ist mir damals sehr groß geworden. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Geist Gottes wohnt in dir. Gott, der Herr Jesus hat ja mal selber gesagt, ich komme mit dem Vater und ich und wir werden Wohnung bei euch nehmen. Der Herr Jesus wohnt in deinem Herzen. Und das war für mich ein Grund, dass ich sage, ich will aufhören mit dem Rauchen. Ich will das nicht. Ich will nicht den Tempel des Heiligen Geistes, wo Gott in mir wohnt, verunreinigen. Der ist heilig. Wisst ihr, in Hesekiel 43, da sagt Gott einmal, als der Tempel gebaut worden ist, da sagt er, hier will ich wohnen. Das war schon, ich weiß nicht, wie der hohe Priester, der war ja einmal im Jahr, musste der opfern. Dann musste er hinter diesen Vorhang, dann musste er die Bundeslade besprengen mit Blut. Und da war ja der Thron Gottes auch. Und Gott wohnte da. Ich weiß nicht, wenn ich der hohe Priester wäre und ich hätte den Vorhang, ich hätte den immer mit Angst aufgemacht, weil ich wusste, Mensch, da ist Gott, obwohl ich ihn nicht sehe. Weil er gesagt hat, ja, ich will hier wohnen. Und wisst ihr, das ist doch schon gewaltig, dass Gott sagt, hier will ich wohnen, in diesem Tempel bei euch, in Israel. Aber wisst ihr, was noch gewaltiger ist und was noch viel größer ist? Dass Gott sich so klein gemacht hat, dass er in dir wohnt, in deinem Herzen. In deinem Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes. Und das war für mich ein Grund aufzuhören. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es immer versucht aus eigener Kraft und ich habe gesagt, Herr Jesus, das ist die letzte Kippe. Dann ist Schluss. Und wisst ihr, ich habe das wirklich auch ehrlich gemeint, aber ich habe gemerkt, ich schaffe das gar nicht. Und dann habe ich mal eine Predigt gehört von einem Pastor. Da hat er gepredigt von wie Gott Israel aus Ägypten. Da ging es auch irgendwie mit Kraft und dann hat plötzlich bei mir Klick gemacht. Mensch, das schaffe ich ja auch nicht, aus eigener Kraft aufzuhören. Immer sage ich den Herrn Jesus, Herr Jesus, das ist wirklich die letzte Zigarette. Und ich habe mich wirklich angestrengt. Ich habe gesagt, das schaffe ich ja gar nicht. Bis ich dahinter gekommen bin, dass ich das ja gar nicht schaffe. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Das ist schon viele Jahre her. Dann bin ich in meine Stube gegangen, bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, ich habe erkannt, ich schaffe das nicht ohne dich. Ich möchte gerne aufhören mit dem Rauchen, aber ich schaffe das gar nicht, Herr Jesus. Bitte hilf du mir, mach du mich frei davon, dass ich nicht mehr rauche. Und wisst ihr, als ich aufgestanden bin von meinen Knien, war ich sofort frei. Ich habe an den Tag nicht mehr an Rauchen gedacht. Ich habe noch nicht mal einen Schmachter gehabt. Ich muss allerdings sagen, manchmal, weil das im Gehirn gespeichert ist, sagt man, manchmal kommt schon ein Schmachter bei mir durch, obwohl ich schon viele Jahre nicht mehr rauche. Aber dann kann ich sagen, nein, es sind vielleicht 5 Minuten, wo ich mal schmachten muss, ne? Aber dann kann ich sagen, Herr Jesus, bitte gib mir die Kraft, ich sage jetzt nein. Und seitdem habe ich nicht mehr geraucht. Das stimmt nicht ganz. Ich bin wieder rückfällig geworden. Wisst ihr, das war vor 2 Jahren, bin ich wieder kurz rückfällig geworden. Meine Frau war ja schwer krank, war 2 Monate im Krankenhaus. Ich musste alles machen. Kinder. Und wenn ich dann mal einen Dienst hatte in der Gemeinde, der Prinz so wollte immer mit. Und manchmal konnte ich ihn nicht mitnehmen. Und dann musste ich manchmal aus die Scheibe rausspringen. Und dann stand er manchmal vor mir und hat geweint. Und ja, kannst du nicht. Muss ein anderer machen. Ne? Und das war richtig eine stressige Zeit. Und dann kam meine Schwiegermutter zu Besuch und dann lag da eine Marlboro. Da hat der Teufel gesagt, Romano, du bist doch gestresst. Rauch doch eine schöne Marlboro. Dann hat er gesagt, nein, ich rauche keine Marlboro, das mache ich nicht. Rauch doch, das beruhigt. Und wisst ihr was? Der Teufel hat es geschafft. Ich habe eine Zigarette genommen, ich habe nur 2, 3 Züge gemacht und dann habe ich sie gleich weggeschmissen. Dann habe ich gesagt, was soll denn der Quatsch? Wenn ich was brauche, ist das Gebet. Dann muss ich zum Herrn Jesus hingehen und sagen, Herr Jesus, bitte gib mir die Kraft. Aber er hat es geschafft. Obwohl ich viele Jahre schon weg bin. Aber trotzdem, ich rauche nicht mehr. Und der Herr Jesus hat mich wirklich frei gemacht. Aber was will ich damit sagen? Du kannst es nicht. Versuch es nicht in eigener Kraft. Versuch auch, den Herrn Jesus nicht zu versprechen. Ne? Sag, Herr Jesus, du hast selber gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bitte hilf mir, dass ich frei davon werde. Frei vom Saufen. Als ich in der Diskothek rauskam, war ich gut angetrunken. Dann bin ich nach Hause gegangen. Und wisst ihr, plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Gott sei Dank. Und der Gedanke war, Romano, willst du so vor den Herrn Jesus stehen, wenn er plötzlich wiederkommt? Wir wissen ja, er kann ja jeden Moment kommen. Willst du so vor ihm stehen, besoffen? Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Da würde ich mich schämen, wenn der Herr Jesus mich so auffinden würde. Und wisst ihr, dann habe ich sofort damit aufgehört. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein oder mal ein Bier, das mache ich heute auch noch. Aber ich besaufe mich nicht mehr, weil ich nicht mich schämen muss, wenn der Jesus plötzlich kommt, dann stehe ich da so besoffen vor ihm. Ich weiß noch, am nächsten Tag bin ich sogar noch in die Gemeinde gegangen, hat der Bruder mich abgeholt, dass ich absage. Oh, mir war kotzschlecht. Ich musste mich zusammenreißen und ich habe gehofft, hoffentlich ist er bald fertig mit seiner Predigt. Ja, das ist doch eigentlich traurig, ne? Du bist ein Gotteskind, sitzt da in die Gemeinde und hofft, hoffentlich ist der Prediger bald vorbei. Wisst ihr, Gott erzieht ja auch seine Kinder. Mich hat er auch erziehen müssen. Man lügt, man betrügt, man klaut sogar. Auch das habe ich gemacht als Gotteskind. Ich habe mal gelogen und dann habe ich meine Bibel gelesen hinterher. Und wisst ihr, und dann habe ich im Alten Testament geblättert und auf einmal las ich einen Vers. Gott zerreißt Lügner. Oh, das hat gesessen. Da habe ich mich aber erschrocken. Boah, habe ich gesagt, Roman, du hast ja gerade eben gelogen. Und jetzt liest du das. Da habe ich mich so erschrocken, da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich will doch nicht, dass Gott... Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Gott das jemals machen würde. Du bist ein Gotteskind und du bleibst ein Gotteskind. Aber vielleicht hätte er mich auf eine andere Art mal zerrissen. Dass ich vielleicht krank werde oder was weiß ich. Dass er mich durch eine Krankheit vielleicht gesprochen hätte. Oder dass er mich geschlagen hätte, damit ich aufwache. Das macht ja Gott manchmal. Und das Schlimme ist, man kann sich als Christ an Sünde gewöhnen. Bist du ein Schwein, der sich wälzt in Dreck? Und du kannst dich an Sünde gewöhnen. Und also so habe ich das empfunden. Und das macht dir irgendwann gar nichts mehr aus. Aber wir sollen doch die Sünde hassen. Heute ist es doch so eigentlich als Christ, wenn du gesündigt hast, dann tut es dir doch hinterher leid. Vorher hat es dir nichts ausgemacht, als du kein Gotteskind warst. Da hast du drauf losgesündigt. Aber heute tut es dir doch leid. Heute ist es wie so ein Unfall. Und solange wir hier als Gotteskinder auf dieser Erde sind, werden wir auch sündigen. Aber wir sind begnadigte Sünde, wir sind keine verlorenen Sünde mehr. Aber wir brauchen täglich die Gnade Gottes. Wir können immer wieder fallen. Aber der Herr Jesus sagt, bleib nicht liegen, sondern steh auf. Der Teufel sagt, bleib liegen, hat keinen Zweck. Und das habe ich so festgestellt. Und dann habe ich nochmal einen Neuanfang gemacht. Bin ich auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, ich habe gemerkt, als Christ, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Ich habe nicht richtig gelebt. Ich war ungehorsam. Und dann habe ich Buße getan und der Herr Jesus hat mir alles vergeben, hat wieder alles gut gemacht durch sein Blut. Und jetzt bin ich so, dass ich sage, ich will gehorsam sein. Ja, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich muss dranbleiben an den Herrn Jesus, so wie der Romano das erkannt hat. Aber ist das nicht schön, dass wir zu dem Thron der Gnade kommen dürfen, als Gottes Kinder, auch wenn wir fallen, und sagen dürfen, Herr Jesus, du weißt, wie stark der Teufel ist. Du weißt, dass er uns verführt und versuchen will. Aber ich darf zu dir kommen und sagen, vergib mir, Herr Jesus. Ich möchte aus Hebräer was vorlesen, ganz kurz. Ich finde diese Stelle immer sehr ermutigend. Hebräer 2, ab Vers 17. Da steht, daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er Barmherzigkeit würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wisst ihr, der Herr Jesus ist ein barmherziger Gott. Er ist ein mitfühlender Priester. Das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht gleich die Leute mit dem Finger zeigen, oh, der raucht ja oder der trinkt ja oder sonst was. Ne? Das heißt ja, wenn du mit dem Finger auf einen zeigst, dann zeigen immer drei zurück. Du musst immer als erstes auf dich selber zeigen. Deswegen würde ich niemals richten oder urteilen. Ja? Und Gott richtet letztendlich. Wir haben nicht zu richten. Und der Herr Jesus, der ist so gnädig. Der Herr Jesus versteht dich. Warum versteht er dich? Ich habe es gerade vorgelesen. Der Jesus wurde ja auch versucht. Er weiß, wie stark der Teufel sein kann. Dass er sogar so eine gewaltige Macht hat, dass er den Herrn Jesus auf die Zinne des Tempels gestellt hat. Und dann heißt es weiter, und das lese ich nochmal vor, in Kapitel 4, Hebräer Kapitel 4, ab Vers 14. Weil wir den einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht und zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ist das nicht schön, dass ich einen hohen Priester habe, dass ich einen Gott habe, der mich versteht, der mich kennt, der in meinem Herzen sieht? Denn ich sage, hat keinen Zweck mit dir, du fällst ja immer wieder hin, jetzt ist Feierabend, die Gnadenzeit ist für dich vorbei. Das sagt der Herr Jesus eben nicht. Wisst ihr, ich muss immer schmunzeln über Philippus. Philippus hat mal gefragt, der Herr Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Und dann sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt. Und dann sagt der Jesus, oh Philippus, so lange bin ich jetzt bei euch. Du hast immer noch nicht kapiert. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin? Und wenn ich, dann glaub doch wenigstens um der Werke willen. Ja, so gut war der Jesus. Und wenigstens um der Werke willen, die Wunder, die ich tue. Daran kannst du doch sehen, dass Gott mitten unter euch ist. Der Philippus hat gedacht, der Jesus sagt, warte Philippus, ich gehe mal kurz um die Ecke und hole den Vater. Das hat er sich wahrscheinlich so vorgestellt. Weiß ich nicht. Aber wisst ihr, warum sage ich dieses Beispiel? Der Herr Jesus hat ihn Philippus nicht aufgegeben. Hat nicht gesagt, Philippus hat keinen Zweck mit dir. 3 Jahre Bibelschule und du hast immer noch nicht kapiert. Und immer noch nicht hast du gelernt und dazu und so weiter. Änderst dich ja immer noch nicht. Bist ja immer noch stehen geblieben. Der Herr Jesus hat den Philippus nicht aufgegeben. Und so schön ist es doch auch, dass wir wissen, dass er dich und mich auch nicht aufgibt. Ja, dass wir zu den Thron der Gnade kommen, dass ich sagen kann, Herr Jesus, ja, ich bin gefallen. Bitte vergib mir. Und gib mir die Kraft, dass ich gehorsam sein kann. Dass ich gegen den Strom schwimmen kann. Dass ich ein lebendiger Fisch bin. Dass ich nicht die Verführung und Versuchung, die der Teufel mir anbietet, falle. Dass ich nicht die Herrlichkeit, die er mir anbietet, ja, dass ich da hinterherlaufe, sondern dass ich deine Herrlichkeit sehen will. Die ist viel schöner und viel, viel herrlicher. Und deswegen, wenn du merkst, du hast hier oder da ein Problem mit irgendwelchen Bereichen, die ich aufgezählt habe, oder wenn du merkst, du bist vielleicht in Sünde noch gefangen, es gibt ja Sünden, in denen man gefangen ist, man sagt ja immer so Lieblingssünden, da fällst du immer und immer, immer wieder rein und sagst, oh, wieder habe ich diese Sünde getan. Kennt ihr vielleicht? Ich kenne das auch. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, bitte, gib mir die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen. Mach mich doch frei davon, von dieser Sünde, in der ich immer wieder falle. Wisst ihr, der Herr Jesus will gar nicht, dass wir ihm was versprechen. Der will gar nicht, dass wir aus eigener Kraft was tun. Das können wir sowieso nichts, das bringt sowieso nichts. Der Herr Jesus will einfach, dass wir dranbleiben an ihn, dass uns klar wird, dass wir ohne ihn nichts können und dass wir sagen, Herr Jesus, bitte hilf mir. Bitte hilf du mir, dass ich das Leben, ja, das so schwer ist, dass ich mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft bestehen kann. Ich möchte mit dir gehen, ich möchte gehorsam sein, aber Herr Jesus, ohne dich schaffe ich das nicht. Bitte hilf mir. Und wisst ihr, dann macht der Herr Jesus das. Dann hilft er dir auch. Wir müssen das natürlich auch wollen, gehorsam zu sein. Ich möchte noch zum Schluss beten mit uns.